Sie hören Kontrafunk aktuell am Neujahrstag. Ein YouTube-Video, Millionen Klicks und plötzlich steht der US-Bundesstaat Minnesota im Zentrum eines der größten Sozialbetrugsskandale der letzten Jahre. Es geht um Kindertagesstätten, um staatliche Fördergelder in Milliardenhöhe und um den Vorwurf, dass vor allem Einrichtungen aus dem somalischen Umfeld systematisch betrogen haben. Herausgekommen ist das nicht über die Recherche einer Zeitung, einer Agentur oder eines Journalisten, sondern über das Handyvideo des Influencers Nick Shirley. Was ist dran an den Vorwürfen und welche Ausmaße hat das eigentlich schon angenommen? Und welche Rolle spielt dabei der demokratische Gouverneur von Minnesota, Tim Walz? Darüber spreche ich jetzt mit Kontrafunk-Amerika-Experten Colin McMahon. Hallo, frohes Neues erstmal.
Hallo Gernot, frohes Neues.
Das Video von Nick Shirley ist mittlerweile viral gegangen, millionenfach geklickt. Erklär uns nochmal für alle, die das nicht mitbekommen haben, was da überhaupt los ist und worum es geht. Was zeigt das eigentlich?
Ja, die Korruptionsvorwürfe in Minnesota bezüglich der somalischen Gemeinde, die gingen ja schon vor einem Monat los, als der Autor Chris Rufo über die Geldabflüsse nach Somalia und möglicherweise sogar an die Al-Shabaab-Terrormiliz geschrieben hat. Und da wurde das schon groß thematisiert und man hat festgestellt, dass die Sozialleistungen in Minnesota scheinbar systematisch benutzt wurden, um Gelder abzuzwacken für Leistungen, die niemals erbracht wurden. Und dort reihenweise Scheinfirmen, Tarnfirmen gegründet wurden, hauptsächlich in Minneapolis, der Hochburg der somalischen Gemeinde von ungefähr 80.000 in Minnesota. Und das hat jetzt neuen Auftrieb bekommen durch dieses sensationelle Video von Nick Shirley. Das kann ich wirklich auch jedem Kontrafunk-Hörer nur ans Herz legen, sich dieses Video anzugucken, weil es hatte wirklich auch komödiantisches Potenzial. 130 Millionen Mal ist es geguckt worden und zeigt wirklich, wie die Alternativmedien es fast eigenhändig schaffen, die Debatte zu verändern, weil die Mainstream-Medien, die schweigen dieses Thema nach wie vor tot.
Und was ist in diesem Video zu sehen? Also was ist daran so besonders, dass jetzt alle Welt auf den sozialen Medien darüber spricht?
Ja, der Nick Shirley hat sich einen Kenner angelacht, einen Menschen, den er nur als Dave kennzeichnet. Es wäre interessant zu wissen, wer dieser Herr ist. Der wollte nicht mit seinem Nachnamen offensichtlich in die Öffentlichkeit treten, aber hat da 10 Jahre schon recherchiert, was diesen Sozialbetrug angeht. Und da geht es hauptsächlich um Kitas, die nur zum Schein existieren, die mit geschwärzten Fenstern und von außen kaum einsehbar, nur mit irgendwelchen Schildern von außen zu sehen sind, wo niemals irgendwelche Kinder beobachtet wurden. Und der Nick Shirley und sein Dave klappern dann ungefähr 8 dieser Kitas ab und versuchen da ein fiktives Kind anzumelden und werden da brüsk abgewiesen an der Tür von somalischen Damen mit Kopftüchern, die kaum Englisch sprechen, bis hin zu teilweise, dass sie die Polizei rufen wollen und diese Leute der Drangsalierung bezichtigen, nur weil sie versuchen, ein Kind an ihrer Kita anzumelden. Und das hat ja wirklich auch komödiantisches Potenzial, vor allem weil der Nick Shirley das so sehr lakonisch rüberbringt. Er bleibt immer sehr höflich, das muss man wirklich bewundern. Er wird nicht ausfallend oder aufgebracht. Sein Partner Dave ist eher so von der aufgebrachten Sorte. Aber er führt das grandios vor und das hat jetzt Kreise gezogen bis hin nach Washington. J.D. Vance, der Vice President, hat das Video geteilt und Elon Musk. Und die reden jetzt ganz offen auch nicht nur über Sozialbetrug, sondern auch über Wahlbetrug.
Welche Ausmaße hat dieser Betrug denn angenommen? Also es ist ja von Milliarden Dollar die Rede. Von wie viel sprechen wir denn hier gerade?
Also das werden Zahlen bis zu 9 Milliarden Dollar hantiert. Bei dem ersten Skandal, der aufkam mit der Corona-Kinderspeisung, da ging es um 250 Millionen Dollar. Bei diesen Kitas geht es auch um eine ähnliche Summe, wobei das Ausmaß noch nicht ganz klar ist. Zuerst sprach die Staatsanwaltschaft von 2 Milliarden und jetzt werden, wie gesagt, schon 9 Milliarden Dollar spekuliert. Wobei das ganze System wahrscheinlich nicht nur in Minnesota existiert, sondern landesweit. Minnesota ist ja eher ein kleiner, beschaulicher Bundesstaat. Und wenn man sich dann Staaten anschaut, wie Kalifornien zum Beispiel, in dem auch schon jetzt von Sozialbetrug die Rede ist, dann kann das natürlich viel, viel größer werden.
Wie funktioniert denn dieser Sozialbetrug? Also wie genau sind diese Sozialbetrüger da vorgegangen und vor allem, warum wurde es ihnen eigentlich so leicht gemacht?
Ja, anscheinend hat der Bundesstaat Minnesota da überhaupt keine Aufsichtspflicht ausgeübt. Sie haben einfach dieses Geld überwiesen und nie die Erbringung dieser Leistungen abgefragt. Angeblich wurden diese Kindertagesstätten alle 6 Monate besucht, aber das kann man sich nicht vorstellen bei diesen abgewrackten Ortschaften, die man da sieht, die angeblich Kindertagesstätten sein sollen. Das ging wohl los mit der Corona-Krise, als die berüchtigte Abgeordnete Ilhan Omar mit Al-Shabaab und Terrorbezug aus der somalischen Gemeinde dort ein Gesetz eingeführt hat für die Kinderspeisung, in der der Passus gestrichen wurde, dass die Speisung vor Ort und persönlich stattfinden muss. Das heißt, es konnten Mahlzeiten ausgegeben werden an Eltern, die sie einfach abholen konnten für ihre Kinder. Und das hat dem Betrug Tür und Tor geöffnet, weil man einfach nur da Leute auf einer Liste eintragen konnte und behaupten, sie hätten Leistungen bekommen. Eine Kita, die aus einem Zimmer im 2. Stock betrieben wurde, hat angeblich jeden Tag 2000 Kinder gespeist, die es eigentlich gar nicht gab. Also da wurden Leute in die Listen eingetragen, die haben wiederum Kickbacks bekommen. Die Familien haben für solche Dienstleistungen bis zu $1,500 im Monat bekommen, einfach fürs Nichtstun. Und das restliche Geld wurde dann von diesen Scheinfirmen eingestrichen. Also Nick Shirley hat ein Gebäude besucht, in dem angeblich 20 Pflegefirmen ansässig sind, alle mit demselben Leistungsprofil, eine rivalisierende Firma neben der anderen. Und es waren eigentlich nur Türschilder und Adressschilder, die man benutzen konnte, um staatliche Leistungen abzugreifen.
Jetzt ist Amerika natürlich immer dafür verschrien, dass alle, um überhaupt überleben zu können, mindestens 20 Stunden am Tag arbeiten müssen und der Staat einem einfach mal gar nichts schenkt. Jetzt hören wir hier aber gerade, dass es sehr wohl einen mit vollen Händen Geld ausgebenden Sozialstaat offensichtlich gibt und man muss noch nicht mal irgendwie eine Gegenleistung erbringen. Was sagt das eigentlich über das Selbstverständnis auch der USA oder zumindest des Staates Minnesotas aus, dass so etwas überhaupt möglich ist und was sagen die Amerikaner dazu?
Ja, Minnesota ist ja eine Gegend, die sehr europäisch geprägt ist, sehr skandinavisch. Auch viele deutsche Auswanderer haben dort gesiedelt. Also es ist eigentlich eine sehr europäische Atmosphäre. Wenn man dort gelandet ist als Europäer, dann fühlte man sich eigentlich gleich zu Hause. Im Gegensatz zu so Multikulti-Städten wie Los Angeles oder New York, wo es dann wuselt und tubelt wie in Bombay. Aber wer in Minneapolis mal zwischengelandet hat, der dachte gleich, ach, ich bin ja hier irgendwo in Dänemark oder so. Und sie hatten auch ein ähnliches sozialistisches Modell. Also sie sind ein Swing State, aber in letzter Zeit hauptsächlich von Demokraten regiert. Und direkt vor der Tür von Chicago, dem Einflussgebiet von Barack Obama. Und Barack Obama hat seit 2008 gezielt dafür gesorgt, dass dort diese somalischen Flüchtlinge bis zu 80.000 in der Stadt Minneapolis allein angesiedelt wurden. Und wenn man versteht, das amerikanische Wahlsystem, das bewegt sich ja immer so im 50-50-Rahmen. Also man hat ungefähr 50% Linke und 50% Rechte. Und die Wahlen gehen da immer so 51-49 aus. Das ist ganz normal in Amerika. Diese Wahlen wie in Deutschland, wo ein Bundeskanzler ohne Gegenkandidat gewählt wird, 90% der Stimmen, sowas gibt es in Amerika nicht. Da gehen die Wahlen immer so knapp 50-50 aus. Und wenn man dann eine Gemeinde hat, die im Block clanmäßig alle für dieselben Partei stimmen, dann kann man damit schon mal eine Wahl kippen und zwar immer wieder. Und dieses System wurde wohl ausgenutzt, um Leute wie Ilhan Omar zu installieren, die Firmen mit ihren Freunden gegründet haben. Der Mann von Ilhan Omar hat auch eine Investmentfirma, wo ehemalige Obama-Leute beteiligt sind. Die sind jetzt alle plötzlich von seiner Webseite gelöscht worden. Und diese Firmen haben dann anscheinend wieder an die Demokratische Partei gespendet. Also das Ganze scheint ein ausgeklügeltes Schmiergeldsystem zu sein. Und wenn das jetzt weiter aufgedeckt wird, dann wird es da ganz schön scheppern.
Und jetzt sind wir von dem Sozialbetrugsthema zu einem politischen, sehr pikanten anderen Thema gekommen, nämlich zu dem Thema, dass es möglicherweise Wählerschichten gibt, die man sich absichtlich herangezüchtet hat, die eine bestimmte Ethnie haben, um als Wahlvolk zu dienen, mehr oder weniger. Was für Abgründe tun sich denn da auf und wie problematisch ist das?
Ja, wir holen uns ja der Bevölkerung ins Land, die mit einer individualistischen Kultur des Westens einfach keine Erfahrung haben, die aus einer Clan-Mentalität kommen. Also Mogadischu wird von 4 großen Clans regiert. Mogadischu war früher eine berüchtigte Sklavenhändlerstadt. Es war eine Hochburg des Terrors, wie Daniel Defoe schon im 18. Jahrhundert beschrieben hat. Diese Werte passen nicht unbedingt zu unseren. Und wenn sie zu uns kommen und merken, da gibt es Geld abzugreifen, es wird keine Gegenleistung verlangt, dann kann man sich das auch nutzbar machen. Und anscheinend, wie unser Kollege Roger Leitsch gesagt hat, gibt es wohl massive Immobilienkäufe durchs Somalis in dem nächst stabilen Land neben Somalia, in Kenia. In Nairobi sind die Immobilienpreise durch die Decke gegangen, weil Somalis plötzlich ganz viele US-Dollar bekommen haben. Und anscheinend ist der gesamte Wirtschaftszweig von Somalia, das gesamte Bruttosozialprodukt, ungefähr so groß wie diese amerikanische Sozialleistungen. Also wir finanzieren da ein ganzes dritte Weltland und auch die Terroristen von Al-Shabaab, die dort tätig sind.
Und es scheint irgendwie so ein bisschen das weltumspannende Thema zu sein. Überall tauchen sie auf und überall sind sie involviert, die NGOs. Welche Rolle spielen sie denn wieder in diesem Fall?
Ja, das Ganze ist ein NGO-Apparat. Das sind die NGOs, die die Leute ins Land holen. Die werden ja eingeflogen, die kommen nicht mit dem Gummiboot aus Somalia. Und dann werden diese Vereine organisiert und es wird auch Rechtsschutz bezahlt, bis hin zu den Parteispenden, die wieder an die Demokraten zurückfließen. Klar, das Ganze wurde im Prinzip vom amerikanischen Steuerzahler durch USAID, die große angebliche Entwicklungsorganisation, die Elon Musk aufgedeckt hat, finanziert.
Die Frage ist natürlich jetzt, was wird staatlicherseits oder seitens der Behörden eigentlich dagegen unternommen, jetzt wo man das weiß? Kann man das noch unter dem Deckel halten oder muss man sich dazu schon äußern und vor allem muss man auch schon was dagegen tun?
Ja, also die Abgeordnete Ilhan Omar steht ganz scharf im Fadenkreuz. Einer ihrer engsten Vertrauten ist ein Restaurantbesitzer aus Minneapolis, der ihre Wahlkampfpartys auch ausgerichtet hat. Der ist in dem ersten Corona-Skandal bereits verwickelt gewesen mit diesen Mahlzeiten, die er angeblich aus seinem Restaurant verteilt hat. Da wird man auch sicher den Einwanderungsstatus von Ilhan Omar nochmal genau unter die Lupe nehmen. Da ist auch schon die Rede von Ausbürgerung, die auch bei uns möglich ist. Eine Ausbürgerung setzt zum Beispiel vor, falsche Angaben gemacht zu haben bei der Einwanderung oder auch Terrorunterstützung. Also sind beides Punkte, wo man vielleicht ihrer habhaft werden kann. Und Gouverneur Tim Walz wird es auch massiv an den Kragen gehen. Wir erinnern uns, er war ja der Vice President-Kandidat von Kamala Harris. Und man kann wirklich sagen, da ist man nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, diesen glücklos auftretenden Tim Walz nicht gewählt zu haben, weil er hat jetzt noch diese Betrüger in Schutz genommen, hat den Nick Shirley, einen 24-jährigen Mormonen aus Utah, ein ganz braver Junge eigentlich, jetzt des weißen Rassismus beschuldigt, dass er solche Videos macht. Und er flieht sich natürlich in diese klassischen linken Ausreden, dass jeder, der diesen Betrugsskandal aufdeckt, ein Rassist sein muss. Das ist auch der Grund, warum das so lange verschwiegen wurde, auch aus dem Beamtenapparat, weil man Angst hatte, seine Karriere zu ruinieren, wenn man den Betrug aufdeckt. Und im Prinzip ist die Karriere von Tim Walz wahrscheinlich jetzt damit vorbei.
Welche Verantwortung trägt denn Gouverneur Tim Walz konkret an der Geschichte?
Es wurde wohl wiederholt darauf hingewiesen, dass dieser Betrug stattfindet. Schon seit 2015 gab es diese Andeutungen und auch seit dem Wahlkampf von Joe Biden gab es ja auch die ersten Videos von dem Undercover-Journalisten James O'Keefe, der gezeigt wurde, wie in Minneapolis Stimmen in der somalischen Gemeinde gekauft wurden. Der ist ja wirklich quasi mit den Leuten mitgefahren, hat gefilmt, wie sie Stimmbündel abgeben und dafür Dollarscheine bekommen. Auch das wurde von den Mainstream-Medien totgeschwiegen. Und im Juni gab es diesen seltsamen Mord in Minneapolis an der demokratischen Abgeordneten Melissa Hortman, die als einzige Demokratin gegen weitere Finanzierung von diesen korrupten Sozialmaßnahmen gestimmt hat und die dann von einem ehemaligen Mitarbeiter von Tim Walz und mit ihrem Ehemann ermordet wurde. Also die Abgründe, die gilt es da erst noch auszuloten. Aber wenn sich da die Vorwürfe erhärten, vor allem, dass Tim Walz und seine Behörde die Hinweise aus der eigenen Regierung jahrelang ignoriert haben, dann wird das sicher Konsequenzen haben müssen.
Du hast es vorhin schon angedeutet, es schwingt immer wieder die Rassismuskeule in Minneapolis und in Minnesota einfach so mit. Das war ja auch der Ort der großen Unruhen nach der tragischen Geschichte um George Floyd. Kann es sein, dass auch gerade diese Haltung, diese Angst davor, als Rassist bezeichnet zu werden, in diesen Alltag und in diese Vorgänge mit den Somaliern reinspielt?
Auf jeden Fall. Man spricht von Minnesota Nice. Das ist die Freundlichkeit von Minnesota. Das ist diese Art skandinavische Freundlichkeit, bei der man aber auch nicht auffallen will, bei der man sich bloß nichts nachsagen lassen will. Und das war ja schon bei den George Floyd-Unruhen, die dort ihren Ausgang genommen haben in Minneapolis. Und die beschützt wurden quasi von dem Staatsanwalt Keith Ellison, der sich mehr oder weniger als oberster Gesetzeshüter des Bundesstaates auf die Seite der Randalierer geschlagen hat und gesagt hat, er hat da vollstes Verständnis dafür und wochenlang die Polizei zurückgehalten hat, während die Städte dort brannten. Und das hat man natürlich auch im Beamtenapparat zur Kenntnis genommen, was man tun und lassen kann, wenn man seine Karriere behalten kann. Da wird man sicher jetzt auch weiter drauf schauen. Man merkt einfach, dass durch ein Medium wie X diese Schranke gefallen ist. Also Nick Shirley hat selber nach dem Vorwurf von Tim Watts gesagt, die Rassismuskeule, die zieht nicht mehr. Wir müssen einfach das ignorieren, wenn einem das nachgesagt wird. Wenn es um tatsächlichen Betrug geht, sagt Nick Shirley, dann ist es egal, welche Hautfarbe der Täter hat. Betrug ist Betrug und dem muss nachgegangen werden.
Und jetzt natürlich die ganz große Frage, ist Minnesota nur die Spitze des Eisberges oder ist es ein besonderer Fall innerhalb der USA? Ist Sozialbetrug auch in den USA etwas ganz Gewöhnliches und vor allem leicht Durchführbares? Schaut man da jetzt auch in anderer Hinsicht ein bisschen genauer hin oder an anderen Orten?
Ja, das ist vor allem ja auch ein Sieg der alternativen Medien und des Internetjournalismus, dass so jemand wie Nick Shirley rausgehen kann und dieses Video drehen kann. Das kann im Prinzip jeder Einzelne von uns machen. Auch in Europa gibt es sicher Sozialbetrug. Da kann man auch mal gucken, was bei der Arbeiterwohlfahrt oder bei der Caritas so alles läuft. Das kann auch jeder Amerikaner, jeder Bundesstaat machen. Ein Journalist hat jetzt angefangen in Ohio, wo es die zweitgrößte somalische Gemeinde gibt, auch einfach die Kitas zu besuchen und hat da Ähnliches festgestellt. Und wenn wir dann weiter gucken, Richtung Kalifornien zum Beispiel, da kann das auch einem Gouverneur Gavin Newsom an den Kragen gehen, wenn sowas ans Tageslicht kommt. Und auch hier, der Newsjournalist Jan Caron hat angefangen, Beispiele von Sozialbetrug aus Deutschland zu posten. Da kann es auch sein, dass sowas hier vorkommt. Das Geld spielt nicht so eine große Rolle im politischen Wahlkampf in Europa wie in Amerika. In Amerika braucht man ja diese Fernsehwerbung, Internetwerbung, um gewählt zu werden. Da ist diese Korruption ja sprichwörtlich. Aber es kann trotzdem sein, dass hier auch in Europa Korruption aufzudecken ist. Und da kann im Prinzip jeder Einzelne von uns mittlerweile Bürgerjournalist spielen. Und wenn die Mainstream-Medien das totschweigen, das war ja immer das Problem, wie bei der Kölner Silvesternacht, wo nicht berichtet wird. Und wenn berichtet wird, dann kann plötzlich ein Skandal daraus entstehen, der die Politik verändert.
Also der Fall Minnesota zeigt, dass es überall ein Geschäftsmodell ist, sich am Staat zu bereichern, dass es aber auch für uns alle möglich ist, so etwas sehr niedrigschwellig aufzudecken, damit es die große Runde macht. Lieber Colin, vielen Dank für deine Ausführungen.
Danke, gerne.